Hi und herzlich willkommen bei Lakenlektüre, euer Dirty Buchclub. Hier besprechen wir alle zwei Wochen Lektüre über Sex.
Kleiner Disclaimer am Anfang. Wir sind ein expliziter und sehr ehrlicher Podcast und wir sprechen aus einer persönlichen Perspektive. Darum erheben wir keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und jetzt Höschen aus und los geht's.
Aber ich war ihm sehr dankbar, dass er meine wissenschaftliche Neugier mit mir befriedigt hat.
Ja.
Und danach auch mich. Hallo Chiara.
Hallo Nina.
Hallo ihr da draußen. Was lesen wir heute?
Ja, wir haben heute Der perfekte Liebhaber dabei. Sextechniken, die sie verrückt machen, von Lou Paget? Paget?
Ich sage immer Paget, aber ich weiß
es auch, aber
nicht.
Sie ist Amerikanerin, habe ich herausgefunden, nicht Französin, deswegen
Paget wahrscheinlich.
Paget. Mhm. Das Buch ist in 2000 rausgekommen.
Mhm. Davor gab es Die perfekte Liebhaberin, ne?
Genau. Oder,
genau, mit Sextechniken, die ihn verrückt machen. Und ich bin gespannt, ob du das auch so siehst. Ich kann mich erinnern, dass ich dieses Buch schon lange kannte als ein Buch über Sextechniken sozusagen. Also ich glaube, es ist ein ziemlicher Klassiker.
Genau, also ich kannte auch das Buch für sie. Fun Fact, ich hatte für die Folge beide schon bestellt. Weil wir bestimmt irgendwann auch noch über das andere sprechen werden. Und dann, als ich das in mein Regal einsortieren wollte, habe ich gesehen, oh, ich habe das.
Nein!
Also, wenn eine Person von euch gerne die perfekte Liebhaberin haben möchte, meldet euch gerne bei mir. Ich würde euch das zuschicken. Ich brauche die nicht zweimal zu Hause.
Geil. Okay. Ja, Die perfekte Liebhaberin werden wir wahrscheinlich auch noch besprechen. Heute sind wir bei, und ich sag's jetzt so, weil es sehr dated ist. Wir sind bei Männern, die Sex mit Frauen haben.
Ja, wir sind Männern und man weiß auf jeden Fall, dass das Buch aus den 2000ern ist.
Holy moly!
Ich frage mich, ob es in den 2000ern, wenn ich jetzt in den 2000ern wäre und das lesen würde, ob ich das anders bewerten würde. Aber ich will nicht vorausgreifen. Ja. Was ich sagen kann, ist, ich habe viele Meinungen.
Ich habe das Buch gelesen und musste gefühlt alle zwei Sätze an dich denken, weil ich mir schon gedacht habe, oh, das wird sie bestimmt sagen, das wird sie bestimmt kommentieren.
Ich habe noch nie so viel in einem Buch kommentiert, dass ich auch wirklich Sachen daneben geschrieben habe. Mhm. Und wir haben auch wild auf der Arbeit diskutiert.
Oh,
witzigerweise in auch in einem gemischten Kontext. Ich hatte mit einer Arbeitskollegin drüber gesprochen und dann sind zwei Arbeitskollegen noch mit dazugekommen, weil die gerade auch irgendwie Pause machen wollten, quatschen wollten und wurde gefragt, ob ich das Buch nach der Folge mit meinen Kommentaren ausleihen würde.
Herrlich. Vielleicht einmal für euch kurz zur Zusammenfassung. Also dieses Buch ist ein Buch, das Männern dazu verhelfen soll, mit Techniken bessere Liebhaber für
perfekte
Frauen zu
Liebhaber.
Sein. Perfekte Liebhaber zu sein. Und ist in Kapitel aufgeteilt, in denen es dann um die verschiedenen Teile von Sex geht und verschiedene Körperteile. Über Vorspiel, über Stellungen bei der Penetration.
Über Küssen.
Küssen, Handtechniken beim Fingern.
Safer Sex.
Safer Sex, genau. Also das ist so kapitelmäßig dann immer eingeteilt.
Und die Kapitel ergeben für mich auch sehr viel Sinn.
Ja, voll.
Von der Strukturierung, vom Aufbau.
Ja, denke ich auch. Und soll so als Basiswerk dienen, um sich eben Techniken anzueignen, die sie verrückt machen.
Ich habe, bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen, von dir schon einen kleinen Spoiler bekommen. Und ich konnte es nicht glauben, weil das Buch noch nicht bei mir angekommen war. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Als es angekommen war, war es aufzuschlagen und Folgendes zu sehen.
Ich lese die Widmung mal vor. Für meinen Vater, Kenneth Kane Paget, den ersten Mann, den ich von ganzem Herzen geliebt habe.
Und Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe meinen Vater auch ganz, ganz doll. Ein Sexbuch würde ich ihm jetzt nicht widmen.
Ich glaube, das war so die Hauptinfo, die wir ausgetauscht haben vorab, weil ich es nicht fassen konnte.
Ich kann es immer noch nicht fassen. Wie gesagt, 2000er, vielleicht war die Welt da noch anders.
Ja, vielleicht starten wir auch mal mit diesem 2000er-Ding. Das wird sich, glaube ich, auch durch die ganze Folge ziehen und wahrscheinlich auch durch viele deiner Kommentare. Ich würde uns beide eher in die, ich sag's jetzt mal ganz plakativ, eher in die Woke-Bubble einordnen. Also wir haben beide kein Problem mit Gendern und was auch immer da alles so an Diskussionen stattfindet.
Ich habe nur ein Problem mit Patern, die oberkörperfrei joggen gehen.
Genau. Das ist eine Ausnahme. Und also unserer Grundeinstellung nach gibt es nicht nur zwei Geschlechter und so weiter und so fort. Dementsprechend ist dieses Buch, was aus einer Zeit stammt, in der das noch nicht so diskutiert wurde, in meinen Augen extrem veraltet. Also es alterte nun mal. Und so im Alltag fällt mir das gar nicht auf, sozusagen, wie sehr sich da der Zeitgeist auch verändert hat. Also wir haben ja jetzt Come Together von Emily Nagoski gelesen, die ja sehr inklusiv schreibt.
Ja.
Und das ist mir an vielen Stellen gar nicht aufgefallen, sondern nur an Stellen, wo sie es eben extra sagt. Und im Gegensatz dazu ist mir jetzt bei Lou ständig aufgefallen, wie krass binär das ist und wie krass klischeebehaftet Männer und Frauen dargestellt werden.
Und auch sehr verallgemeinert. Also es gibt in dem Buch die Frau und es gibt in dem Buch den Mann und da gibt es kein wirkliches Spektrum.
Genau.
Sie sagt in irgendeinem Nebensatz, dass man natürlich nicht verallgemeinern kann, aber das ist wirklich ein Nebensatz. Und dafür, dass es gibt später eine Auflistung von mir, die ich genannt habe, ach nee, Tipps. Also wo ich gelesen habe und dachte, ach nee, wow. Sherlock Holmes ist unterwegs. Und wenn sie solche Tipps geben muss, scheinbar, wo meiner Meinung nach jeder durchschnittliche Mensch sich denken würde, warum müssen wir da überhaupt drüber sprechen, dann reicht es nicht, in einem Nebensatz zu sagen, dass man nicht verallgemeinern kann, dann muss dann näher drauf eingegangen werden.
Ich glaube, ich würde da ein bisschen widersprechen. Also ja, übelste Klischeedarstellung, die eine Frau oder eine Mann. Ich habe dadurch, dass ich diese Wahrnehmung hatte, versucht darauf zu achten und es fiel öfter mal der Satz, dass jede Frau anders ist und dass man die jeweilige Partnerin fragen soll, ob sie sowas mag oder nicht. Dementsprechend, das würde ich, glaube ich, ein bisschen abweichen wollen.
Okay,
aber
stelle ich mich nicht gegen.
Gut.
Habe ich anders wahrgenommen. Ist ja auch völlig in Ordnung, weil wir, glaube ich, auch auf unterschiedliche Sachen beim Lesen
voll, ist ja auch total fein. Aber es ist natürlich so, also sie macht wirklich komplette Listen. Frauen sind so, Männer sind so. Frauen mögen dies, Männer mögen das. Ne? Also das ist schon sehr, sehr stark.
Und diese Listen kommen halt zustande aus dem Kontext, dass sie Sexseminare gibt, sowohl für Frauen als auch für Männer. Das sind immer so 6 bis 10 Teilnehmende und sie dann dort mit den Leuten drüber spricht, da dann Listen draus erstellt, Praxen, Techniken sammelt, die dann auch in anderen Sexseminaren dann nochmal durchspricht und damit halt guckt, okay, was ist denn das, wo sich die Leute drauf einigen können. Und so ist dann halt auch eben dieses Buch entstanden und auch unter der Prämisse, die ich tatsächlich gar nicht so 2000er fand, dass sie gesagt hat, dass ja die in der Gesellschaft die Rolle des Mannes beim Sex schon eher als der Wissende gesehen wird. Also bei Frauen, und wir bleiben jetzt hier, glaube ich, in der Folge bei Männern und Frauen, weil da halt wirklich nur auf Männer und Frauen eingegangen wird, nicht auf andere Geschlechterformen, dass Frauen eher nachgesehen wird, nicht zu wissen oder teilweise ja sogar als positiv empfunden wird, wenn eine Frau unerfahren ist. Und dass bei Männern von Anfang an auch schon in Teenagerjahren davon ausgegangen wird, dieser Mann muss ja mit dem heiligen Wissen, wie jetzt Sex funktioniert, geboren sein. Und dass es deswegen zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit noch viel zu wenig realistische Ressourcen gab, außerhalb von Pornografie.
Ja, würde ich auch sagen. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut an dem Buch. Ich finde auch, es ist ein sehr basales Grundlagenbuch, wenn man... Du nickst schon ganz schwer. Also, man muss dazu sagen, sie geht irgendwann dann auf Stellungen ein und Techniken und so weiter und so fort, aber das Ganze fängt an mit, bitte geht duschen. Bitte zieht ein Kondom auf.
Ja.
Also sehr basale Grundlagenwissen-Kapitel.
Um nochmal was Positives rauszustellen, es geht in dem Buch nicht bloß um Techniken, das fand ich positiv eigentlich, sondern dass es eben auch um andere Sachen geht und dass sie sagt, dass nur 20% Technik ist und 80% ist Offenheit und Wille und Bereitschaft, sich auch weiterzuentwickeln und auf die andere Person einzugehen. Aber ich finde es halt schon sehr traurig, dass darüber gesprochen werden muss, dass einer der Hauptgründe, warum Frauen vielleicht mit den Männern, die ja gerade die lesende Person sind, nicht drüber sprechen, was sie beim Sex mögen, was sie nicht mögen, weil die Angst haben, dass die nicht ernst genommen werden, dass denen nicht zugehört wird.
Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auf Inhalte ein, oder?
Genau. Also ich fand richtig gut, dass sie angefangen hat mit Safer Sex, dass das so das erste Thema war und da auch 2000er. Positiv, dass sie hauptsächlich auf Safer Sex in Richtung Männersache eingegangen ist. Kondom war ein sehr, sehr großes Thema und auf andere Verhütungsmethoden ist sie gar nicht super tief eingegangen. Und das fand ich positiv, dass da nicht davon ausgegangen wird, die Frau wird sich schon drum kümmern, sondern dass Verhütung einfach auch Männersache ist.
Ja, ich fand es sehr, sehr witzig. Durch das Buch zieht sich ein großer Hass gegen ein bestimmtes Verhütungsmittel beziehungsweise einen
welches
Inhaltsstoff.
Ich gar nicht kannte.
Ich auch nicht. Ich habe aber auch mal gegoogelt, der wird auch in Deutschland nicht mehr hergestellt.
Krass.
Und zwar geht es um Nonoxynol 9 und das war ein Spermizid, also ein chemisches Mittel, was eben Spermien abtötet oder verlangsamt. Und das ist oft in so spermienhemmenden Gelen und Schaum für so Diaphragmen und so eingesetzt worden und ist eben sehr reizend für vor allem die AnwenderInnen, die Schleimhautkontakt damit haben, was ja in einer Vagina nun mal der Fall ist. Und da geht sie auch sehr, sehr stark drauf ein und quer durchs Buch immer mal wieder so ein bisschen Nonoxynol-Hate. Fand ich sehr lustig. Genau, aber sie geht am Anfang vor allem auf Verhütung ein und leitet dann über dazu, dass ein perfekter Liebhaber eben nicht einfach nur sein Ding reinsteckt, sondern seine Partnerin verführen soll.
Ganz kurz noch zum Safer Sex, bevor wir zu den Verführungstechniken rüberkommen. Ich musste in dem Buch aber auch Lachen anstellen. Ich fand sie witzig. Gerade beim Safer Sex gibt es nämlich eine Stelle, wo sie zum Beispiel sagt, doch bevor sie als verheirateter Leser oder Leser in lang bestehenden Partnerschaften dieses Kapitel überblättern, möchte ich sie daran erinnern, dass wir bei der derzeitigen Scheidungsrate alle vorsichtig und gewarnt sein sollten. Und auch bei dem Kapitel sagt sie, den sexuell besonders aktiven Männern unter ihnen möchte ich noch sagen, in Klammern, auch auf die Gefahr hin, dass sie dies nicht hören wollen oder ich mich wie ihre Mutter anhöre, dass sie das Risiko einer Infektion entscheidend reduzieren können, indem sie die Zahl ihrer Sexualpartner einschränken.
Übrigens passend dazu, also im Grunde propagiert sie, wenig mit wenig Menschen Sex zu haben, weil sie sagt auch, das ist Seite 145, Frauen, die keinen Sex haben, haben die gesündesten Scheiden.
Ja.
Fand ich...
Vielleicht ist sie Mormonin.
Genau, also das ist auf jeden Fall, was sich da ein bisschen durchzieht. Ah, übrigens noch zu dem Dated, also dass es sich halt sehr 2000er anfühlt. Es ist nicht nur ihre Gender-Konstrukte und die Klischees, die sie über Gender reinpackt. Ich fand es auch total witzig und ich glaube auch, dass das so ein bisschen der Zeitgeist ist, dass sie, wenn sie von Seminarteilnehmern berichtet, das sind immer erfolgreiche Menschen. Also es ist nie ein Teilnehmer sagte, sondern ein Aktieninvestor aus Connecticut sagte, ein DAX-Unternehmen-CEO sagte. Das fand ich extrem witzig.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, ja, voll.
Hat sich für mich auch total dated angefühlt. Und was natürlich irgendwie ganz, ganz geil oldschool ist, ist, sie gibt, wie gesagt, ja sehr konkrete Tipps, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber dass, wenn sie dann vorschlägt, dass man zum Beispiel das Vorspiel ja schon am Tag vorher anfangen kann mit irgendwelchen kleinen Nachrichten, wo man heutzutage dann eben eine WhatsApp schicken würde, dass man eben auf den Anrufbeantworter ansprechen kann.
Oder dass man auch das Telefon rausnehmen kann, damit niemand anruft während des Sex.
Genau, und den Anrufbeantworter leise machen. Und es gibt auch ein Kapitel über Sexspielzeug und sie empfiehlt dann, dass man zum Beispiel zusammen shoppen gehen kann. Und es gibt geschmackvolle Kataloge mit einer netten Helpline, die man anrufen kann übers Festnetz. Also das war, fand ich, das charmante, veraltete. Also ganz wichtig, bevor es zum Sex geht, machen wir erstmal Angst davor, was alles beim Sex schiefgehen kann, gesundheitlich, damit jeder schön vorsichtig ist.
Genau. Und Nina, wie funktioniert das denn dann? Also was ist der erste Schritt, um der perfekte Liebhaber zu sein?
Also der allererste Schritt ist, gute Körperhygiene zu haben.
Ja.
Eine aufgeräumte Wohnung.
Ja.
Und Gentleman-Regeln anzuwenden. Sie sagt auch, man soll mit Besteck umgehen können.
Genau, das fällt unter die Kategorie den Geist erregen.
Genau. Also alle Frauen immer stehen auf perfekte Gentlemen.
Genau, Tür aufhalten, Sachen tragen.
Blumen schenken, man sollte auch die Sprache von Blumen wissen und nicht einfach nur rote Rosen schenken.
Genau.
Das fand ich übrigens sehr witzig. Meine Mama zum Beispiel hasst es, wenn man ihr Blumen schenkt.
Ja, jetzt erst recht.
So, anscheinend ist sie keine Frau.
Nee. Und dein Vater dementsprechend auch nicht der perfekte Liebhaber.
Exakt.
Ich möchte gar nicht
über die Liebhaberfähigkeit meines Vaters reden, Chiara.
Stell dich nicht so an. Sie sagt
ich
auch,
kann ihm ja diese Folge widmen.
Das ist für euch, Marpa.
Ach, schön.
Sie sagt nämlich auch, dass das Gehirn das wichtigste Geschlechtsorgan ist.
Um ehrlich zu sein, da stimme ich zu.
Ich stimme auch zu.
Das finde ich
da
sehr, sehr gut.
Da dachte ich so, boah, das wird richtig gut.
Ja, sie sagt auch generell immer mal wieder ganz coole Sachen. Ne? Also dieses 80%, 20% Ding, ne? Also 20% ist Technik, 80% ist Begeisterung und auf den Partner einlassen. Sie sagt auch ähnliche Dinge wie Emily teilweise, dass es um das Vergnügen geht und dass man das so machen soll, dass es für beide schön ist sozusagen. Und es geht nicht darum, wie oft und so weiter und so fort. Ne? Das muss man mir auf jeden Fall lassen.
Wir sprechen natürlich jetzt, weil es mehr mit uns geblieben ist nach dem Lesen, eher über die Sachen, die uns negativ aufgefallen sind oder die uns komisch vorkamen, als jetzt über die positiven Sachen. Kommen wir im Fazit nochmal zu.
Ja, kommen wir noch hin. Genau, aber das erste Kapitel ist eben, verführe den Kopf und sei ein Gentleman, geh essen, hör ihr zu, wenn sie redet. Ich würde das gerne auch direkt mal auf die heutige Zeit übersetzen, weil ich glaube, wenn man das Buch liest und ich glaube, dass das schon für Menschen, die gerne wissen wollen, was man machen kann, trotzdem noch ein gutes Nachschlagewerk sein kann, weil es extrem konkret ist. Also es sind Zeichnungen der Vulva drin, wo man die Körperteile sieht. Es sind Zeichnungen von Sexstellungen drin. Es sind genaue Beschreibungen von wirklich allem, was sie anspricht. Also ich finde es sehr basic und sehr konkret, was ich mag.
Sehr neurodivergentfreundlich.
Ja, ne?
Ja.
Also dementsprechend, ich kann das ja dem Fazit schon mal vorwegnehmen, ich würde es trotzdem empfehlen, aber man muss es eben lesen mit dem heutigen Wissen von, nein, nicht alle Frauen mögen Blumen und nicht alle Frauen brauchen dies und jenes, sondern das ableiten, was damit gemeint ist. Und jetzt zum Beispiel die Gentleman-Sache, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben.
Mhm.
Sie sagt ja sehr konkrete Sachen, ne? Also hier zum Beispiel, achten Sie auf gute Tischmanieren oder kochen Sie für sie oder machen Sie Frühstück am Bett. Und dann sagt sie auch, welche Zutaten denn gut wären für so ein Frühstück am Bett. Und grundsätzlich kann man sich da gut was ableiten, also statt einfach generalisiert diese Tipps zu übernehmen, weil das eben nur für die Klischee-Frau aus ihrer Darstellung passt, könnte man sich eben ableiten, okay, es geht um Höflichkeit, es geht um Nähe, es geht um kleine Aufmerksamkeiten und das individualisiert auf die Person, mit der man nun mal schläft, abzustimmen.
Genau, badet die Person gerne, dann lass dir ein Bad ein. Ist es eine Person, die es wertschätzt, wenn die Tür aufgehalten wird, dann halt die Tür auf. Aber ansonsten geht es, glaube ich, sehr viel darum, einfach zu verdeutlichen, dass es von Vorteil sein kann und dir auch in deinem Sexleben weiterhelfen wird, wenn du deinen Fokus nicht auf dich selber nur richtest, sondern guckst, okay, die Person, mit der ich Geschlechtsverkehr haben möchte, was sind ihre Bedürfnisse? Wie kann ich ihr einen schönen Einstieg irgendwie geben?
Und dann sind wir, glaube ich, auch schon. Nein, warte. Bevor wir jetzt dann in den Einstieg gehen, sie sagt auch, dass alle Frauen langsam anzuzünden sind sozusagen. Und,
ja, natürlich.
Ne? Wir haben ja jetzt bei Emily über reaktive Lust gelernt und laut Lus Darstellung sind im Grunde alle Frauen so. Aber bevor wir in diesen Einstieg gehen, wie zünden wir denn jetzt das Begehren an? Sag mal, ist dir was aufgefallen an ihrer Definition zu Deepthroaten?
Ja! Da habe ich im Büro auch drüber gesprochen. Und zwar, ich fand das ein bisschen verwirrend, weil das war auf zwei Seiten aufgeteilt, dieser Satz. Und zwar steht da Deepthroaten und dann das Schlucken von Sperma. Und ich war so, wait.
Exakt.
Meine Definition, die ich kenne, ist, dass der Penis besonders tief in den Mundraum geschoben wird.
Deep in der Throat ist.
Dass es halt dann unter anderem auch zum Würgereiz und so kommt und hat überhaupt nichts mit Sperma runterstocken zu tun.
Total witzig, oder? Ich weiß nicht, ob das damals nicht so diskutiert wurde und dementsprechend, keine Ahnung, aber also allein der Name oder ob das ein Übersetzungsfehler war.
Ich vermute, dass es ein Übersetzungsfehler ist.
Vielleicht.
Weil, also das kann, also du kannst mir nicht erzählen, dass Lou Paget, die Sexseminargeberin ist, nicht weiß, was Deep Throating ist.
Fand ich total
aber
spannend.
Ich weiß, was Deep Throating ist. In welcher Welt leben wir hier?
Sollen wir mal rüberspringen zu, wie zündet man denn jetzt das Verlangen an?
Genau, denn sie sagt dann, dass es mehr als nur ein Vorspiel ist im Sinne von Genitalien, sondern die Sinne müssen angezündet werden, angefacht werden.
Genau.
Und gibt da auch sehr spezifische Tipps pro Sinn.
Haben wir uns das Gleiche markiert?
Ich hoffe es doch.
Also sie sagt für jeden, sie sagt ja am Anfang, dass eben das Gehirn das größte Sexualorgan ist. Das heißt, das Gehirn muss engaged werden. Und im ersten Schritt geht es darum, zu sorgen dafür, dass die Frau entspannt ist und keine Sorgen hat und sich geliebt fühlt. Ne? Also das ist mit diesem Gentleman-Ding oder vielleicht ein Bad einlassen. Also Schritt 1, entspannen. Und Schritt 2 ist es dann eben, die verschiedenen Sinne ihres Körpers mit einzubeziehen.
Ja.
Genau. Und sie geht wirklich jeden Sinn durch. Ne? Fürs Riechen empfiehlt sie Duftöle, die man in der...
Fürs Sehen gedämpftes Licht.
Genau.
Fürs Schmecken gibt es eine Auswahl an Essen und da würde ich gerne einmal mit dir drüber sprechen wollen. Und zwar...
Welches Lebensmittel hast du dir markiert?
Ich habe mir keins davon markiert,
nein,
sondern ich habe mich gefragt, welches Lebensmittel findest du denn besonders erotisch? Weil hier wird ja von folgenden Nahrungsmitteln gelten als besonders erotisch gesprochen.
Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich habe bis jetzt wenig mein... Essen mit Sex verbunden und habe mir dementsprechend über Lebensmittel und Erotik wenig Gedanken gemacht. Beziehungsweise kurzer Ausflug, ich habe mal an einem heißen Sommertag mit Wassereis rumgespielt beim Vögeln. Das war ziemlich cool.
Mhm.
Kann ich empfehlen. Aber sonst ist es nicht so, dass wir uns irgendwie beim Vorspiel gegenseitig füttern. Und auch beim Essen gehen zum Beispiel mache ich mir wenig Gedanken darüber, was denn erotisch sein könnte.
Mhm.
In der Liste, die sich hier zusammenstellt, würde ich sagen, das erste ist auch das Klischee, was man kennt, Erdbeeren.
Ja, ich würde bei den Weintrauben auch noch mitgehen, mhm, wenn ich da so an so die alten Römer denke, wie man so... die Weintraube von oben so runtergereicht bekommt.
Da wird sie auch ganz auch wieder sehr konkret. Ne? Also sie schreibt, Weintrauben, nehmen Sie eine in den Mund und bitten Sie Ihre Partnerin davon abzubeißen. Das fände ich schon wieder ein bisschen weird, wenn wir das machen würden. Aber es kommt, glaube ich, auf die Stimmung an, in der man es macht.
Ich finde die Weintraube dafür auch so ein bisschen klein. Mhm. Also mir fehlt Spaghetti in der Aufzählung.
So wie, das wie heißen die Hunde?
Susi und Strolch.
Ja, genau.
Was ich aber natürlich besonders gut finde, ist, wählen Sie frische, pralle Feigen, deren daunenweiche Oberfläche Sie an Ihre Hoden erinnern könnte.
Das habe ich mir markiert.
Oder auch die Austern, weil sie so erotisch sind und den weiblichen Genitalien ähneln.
Ja, also weiß ich nicht. Aber vielleicht habt ihr und euren Sexualpartner ja Spaß, Essen mit einzubeziehen. Und dann ist hier eine ganze Liste an Lebensmitteln, die ihr verwenden könnt.
Andererseits
habe ich bei Feigen noch nie an Hoden gedacht.
Ich auch nicht. Aber ich esse auch keine Feigen, weil ich mal gehört habe, dass da Wespeneier drin sind. Stimmt nicht, by the way, stimmt nicht.
Echt nicht? Ich dachte.
Nur bei manchen Feigen.
Ah.
Bei den meisten nicht. Aber dennoch sind sie mir jetzt madig geworden. Haha, madig. Ich musste direkt an Pfirsiche denken, wenn du Call Me By Your Name pieps, wissen warum. Wir haben noch Hören und da musste ich, also ich habe wirklich mehrmals laut gelacht und habe mir die Stellen markiert in dem Buch, wo ich laut lachen musste.
Mhm.
Und zwar bei Hören ist mein Lieblingstipp ein dekorativer Zimmerspringbrunnen, wo ich wirklich nochmal gemerkt habe. Ja, und daneben Furby, wir sind in den 2000ern.
Ja, oder? Bei Hören muss ich übrigens zustimmen. Also ich finde es zum Beispiel richtig cool, mit Musik an Sex zu haben.
Und sie gibt sogar Musikempfehlungen.
Oh ja, stimmt. Was ich unbedingt gerne wissen möchte, ist, ob ihr Musik zum Sex hört und wenn ja, welche. Wir werden da auf jeden Fall in der Story oder so eine Umfrage machen. Und dann können wir daraus eine Playlist machen und ihr könnt euch sozusagen gegenseitig in der Community vielleicht neue Sexmusik empfehlen. Oder?
Yes. Wir machen eine Sexmusik-Playlist.
Ja!
So, nachdem dann die Sinne entfacht sind durch einen Springbrunnen, ein bisschen Ray Garvey, ich weiß nicht, wie die Leute hießen, die da genannt wurden, Erdbeeren und gedimmten Lichtern, gehen wir auf die Entdeckungsreise zu den erogenen Zonen. Es tut mir leid, dass ich so viel mein Büro gerade erwähne. Da haben wir nämlich auch heiß drüber diskutiert. Und zwar gab es den Tipp, dass Frauen es nicht so gerne haben, wenn die Zunge ins Ohr gesteckt wird, aber Männer es schon sehr gerne mögen.
Hast du eine kleine Umfrage gemacht?
Ich habe eine Umfrage gemacht und niemand bei uns im Büro fände das gut, eine Zunge im Ohr zu haben. Es waren sich alle einig, dass die das so ein bisschen am Ohrläppchen oder so ganz gut finden, aber dass in deren Ohr nichts von dem anderen Partner zu suchen hat.
Stimme ich zu. Aber ich habe gedacht, ich bin ja auch eine Frau und laut Lou würde ich das ja auch so oder so nicht mögen.
Ja. Wenn ihr also nach meiner sehr hochqualitativen, quantitativen Studie gehen wollt, wo ich 4 Leute befragt habe, lasst es vielleicht lieber mit der erogenen Zone im Ohr, sondern bleibt am Ohr.
Guter Tipp. Wir gehen, glaube ich, über zum Küssen, ne?
Ja.
Hier zum Beispiel fällt mir gerade noch ein, weil wir ja vorhin über dieses alle Frauen sind so Ding gesprochen haben. Hier zum Beispiel erwähnt sie das nämlich auch wieder, dass es manche mögen und manche nicht. Durch das Buch sind verschiedene Geheimtipps aus Lou's Archiv, die teilweise zum Schreien lustig sind.
Die sowas von keine Geheimtipps sind.
Ja, das sowieso. Aber hier zum Beispiel schreibt sie, manche Frauen mögen es, wenn sie ihre Zunge beim Küssen leicht in ihren Mund saugen, anderen missfällt dies. Es ist immer angebracht zu fragen, was sie mag und was es bei ihr bewirkt und auf ihre Signale zu achten. Achtung, spielen Sie bitte nicht den menschlichen Staubsauger beim Küssen.
Ja, das hat, ja. Ja, ich weiß, dass du sie gerade damit, ich nenne es mal in Schutz nehmen wolltest, dass sie auch sagt, dass man Leute fragen muss und so. Das wird für mich zunichte gemacht, weil sie dann woanders zum Beispiel sagt, eins stimmt zweifellos, Frauen mögen es, wenn ihre Genitalien berührt werden. Und dann halt eine Seite weiterhin aber sagt, doch wenn es einer Frau nicht angenehm ist, genital berührt zu werden, sollte man ihre Abneigung respektieren. Und ich denke mir, entscheide dich.
Ja, ich sehe, was du meinst. Also es ist halt schon sehr dieses über einen Kamm gebrochene.
Ja, aber beim Küssen gehen wir das erstmal wirklich auf Techniken ein.
Ja.
Und da musste ich auch wieder laut lachen, weil sie für alle Techniken, die sie uns in dem Buch zeigt, immer Namen hat.
Ja.
Und es gibt unter anderem bei Küssen die Ohnmacht.
Warte, wo?
Das ist noch bei den Positionen, noch nicht den Kusstechniken. Und zwar so aussieht, dass der Mann vor ihr steht und ihren Kopf sanft mit seinen Händen umfasst, sodass sie ihn entspannt in seine Hände legen kann.
Ah, die
Ohnmacht. Weitere Positionen sind der Kuss an der Wand, die Treppe, die Karte für einen Kuss ihrer Wahl und der nicht auf dem Mund Kuss. Oh, der französische Kuss, der Handkuss. Und da musste ich dann, als ich das gelesen habe, musste ich dran denken. Ich weiß nicht, hattest du früher Knuddels?
Boah, ganz kurz.
Okay, ich war sehr aktiv auf Knuddels. Und auf Knuddels konnte man so eigene Homepages machen. So hackermäßig. Wie alt war ich? 11, 12, 13. Und dann konnte man so eine Homepage machen und das war halt wie bei Facebook, dass man, oder SchülerVZ, wo man so in coolen Gruppen sein wollte, dass man eine coole Homepage haben wollte. Und es war ganz großer Trend, auf seiner Homepage so eine Auflistung zu haben, was bedeuten die unterschiedlichen Küsse. Wenn er dich auf die Stirn küsst, dann meint er das und das. Wenn er dich auf die Wange küsst, musste ich sehr stark dran denken.
Geil! Ich glaube, da hätte Lou bestimmt gut mitgemacht.
Ich frage mich, ob Lou vielleicht die Inspiration dafür war. Welchen Tipp ich auch sehr gut finde, ist, dass sie beim Küssen drauf eingeht, dass es beim Küssen nicht nur um die Lippen geht, sondern dass es halt auch schön ist, den Kopf zu berühren, das Gesicht zu berühren. Ich fand besonders gut, dass sie auch sagt, dass wenn man mit den Haaren spielt, man das tun soll, ohne sie zu zerzausen. Ich glaube, da haben alle Frauen und alle Flinterpersonen in meinem Umfeld Erfahrungen mit, dass es keinen Spaß macht, sich danach die Haare zu bürsten. Und
auch hier wird sie dann jetzt so richtig konkret, ne?
Genau. Orte, die man küssen kann. Ohren, Hals und Schultern, Nabel, Rücken. Und dann auch immer mit Tipps, so was könnte sich da besonders gut anfühlen.
Ja. Und einfach nur, damit ihr mal das Ausmaß an Konkretheit habt, lese ich aus dem Abschnitt hier einige Tipps für sinnliche Küsse mal eins vor. Probieren Sie, mit der gekrümmten Zungenspitze an der Innenseite Ihrer Oberlippe entlang zu fahren. Die Unterseite Ihrer Zunge berührt dabei Ihre Zähne. Also es ist wirklich sehr konkret. Was mir ein bisschen fehlt, aber das ist im gesamten Buch, dass sie halt wenig darüber spricht, wie man eine gemeinsame Kommunikation zu Sex findet, ne? Und auch so dieses, dass man eben zusammen rumprobiert, was sich gut anfühlt,
ja,
sondern eben Techniken auflistet, die dann jeder für sich ausprobieren soll.
Ne? Genau.
Ja, also an den Kuss-Tipps kann man sich da vielleicht mal was rausziehen, wenn man das möchte. Ja. Ich spoiler vielleicht jetzt schon mal. Ich habe mich mit vollem Einsatz in die Wissenschaft gestürzt.
Und ich weiß tatsächlich nicht, bei welchen Stellen. Deswegen bin ich so gespannt, was du erzählen wirst.
Ich habe nämlich gedacht, ich kann doch jetzt nicht hier eine Podcast-Folge über Techniken aufnehmen, die ich nicht geprüft habe. Und habe dann meinen Mann gezwungen, drei verschiedene Sachen mit mir auszuprobieren. Und
Welche drei?
Ich fange mal vielleicht mit der ersten an, weil ich war da nicht zu Hause und habe ihn einfach angeschrieben bei WhatsApp.
Kauf einen Springbrunnen.
Nee, das erste ist nämlich im Bereich Küssen. Und zwar empfiehlt sie an verschiedenen Stellen, dass man an der Lippe oder an der Zunge saugen soll. Und ich war eigentlich nie ein Fan davon, so eingesaugt zu werden beim Küssen.
Ich auch nicht.
Und hab das aber, ich meine, ne, wir sind jetzt auch schon lange zusammen, dementsprechend küsst mich mein Mann so, wie ich das gerne mag, deswegen macht er das nie. Und da habe ich gedacht, ich muss das jetzt nochmal testen. Und das Ding ist, er war am Arbeiten und sein Handy war sichtbar.
Was hast du ihm geschrieben?
Zum Glück jetzt nicht so schlimm. Aber es ploppten zwei Nachrichten auf, die nicht nur er gesehen hat. Wir haben nachher ein Experiment zu tun. Du musst beim Küssen erst an meiner Unterlippe saugen und dann an der Zunge, bitte.
Und da merken wir wieder, Kommunikation ist das A und O.
Schon, ne?
Und es war sogar ein Bitte dabei.
Ja, oder? Also ich würde sagen, das haben wir gut gelöst und er hat sich auch bereit erklärt. Er fand es ein bisschen weird, so auf Anweisung für wissenschaftliche Interessen mich auf eine bestimmte Art und Weise zu küssen. Und zur Review komme ich erst später, weil wir haben alle drei Sachen in der gleichen Instanz ausprobiert. Aber ich wollte nur sagen, also dieses Saugen habe ich ausprobiert.
Ich finde das gerade total spannend, weil das für mich gerade total gut, wir sind jetzt, ich springe einmal kurz zu einer alten Folge, für mich passt das total gut zu dem Raum, über den du zur Lust kommst, und zwar dieses Spiel.
Stimmt.
Und dieses Experimentieren dann da eigentlich total gut zu passt und ich das nochmal als Tipp vielleicht rausgeben möchte, vielleicht ist halt dieses wissenschaftliche Experimentieren und auch genauso dran zu gehen wie so ein Chemiker, Biologe, wie auch immer, dran zu gehen mit, wir probieren jetzt die Sachen hier aus, das ist auch nochmal einfach total ein anderer Zugang zu Sex sein kann.
Voll, also das kann ja ein wirklich verspieltes Rausfinden sein und vielleicht ist ja auch was dabei, was man wirklich hot findet, so, ne?
Wir gehen dann über zu Fingern und so.
Ja, beziehungsweise sie macht dann auch noch ganz große Ausflüge zu Massagen, Streicheln, welche genau. Körperteile man wie anfassen kann. Und sie gibt den ganzen Sachen halt auch tolle Namen. Ne? Also ja. Der Wirbel ist, glaube ich, eine ihrer liebsten Techniken anzufassen. Und eigentlich sagt sie nur, nicht
Wirbel
in geraden Linien streicheln.
Kraulen, ja. Kraulen und zwar nicht in einer geraden Linie. Und sie geht da dann ja auch auf die Genitalien ein. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen. Nummer eins, nochmal ein Geheimtipp aus Lou's Archiv. Männer haben unzählige Namen für ihre Genitalien, von denen einige sehr persönlich sind. Frauen haben normalerweise nur einen. Da unten. Mhm. Und dann habe ich mir daneben geschrieben, what the fuck, Frau? Lass uns Begriffe sammeln. Und da würde ich auch gerne eine Umfrage machen, dass ihr uns bitte schreibt, wie ihr eure Vagina nennt.
Ja.
Weil ich bin mir sicher, dass es nicht nur den einen Begriff gibt, welcher da unten ist.
Ja, aber das fand ich so oder so ganz spannend. Und da weiß ich nicht, ob in den 2000ern Amerika auch nochmal ein bisschen anders war oder ob ich das einfach anders wahrgenommen habe. Aber sie sagt ja nicht nur, dass Frauen nur da unten sagen, sondern auch, dass Frauen Angst haben, und das Wort, was sie benutzt, nuttig zu gelten, wenn sie Erfahrung haben oder auch eben nicht mit ihren Partnern über Sex sprechen möchten, weil sie ja dann zugeben, dass sie schon mal Sex mit jemandem anders hatten und sie wollen ja ein Good Girl sein und so weiter und so fort. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, ob einfach das so viel konservativer war als hier oder ob sich das einfach sehr verändert hat und ich die Vergangenheit ein bisschen anders sehe.
Ja, das kann sein.
Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Was sich auf jeden Fall auch geändert hat, wo mir das dann auch nochmal mit Emily aufgefallen ist, ist Begrifflichkeiten, die verwendet werden, wenn es um die Genitalien geht. Hier wird von Schamhügel, Schamhaar und so gesprochen. Da sind wir ja eigentlich mittlerweile von weg, zumindest in unserer Bubble, dass man eher von Intimhaar und so spricht, um diese Schambehaftung rauszunehmen.
Genau, und also vielleicht für die von euch, für die das neu ist. Also Scham nimmt man eigentlich nicht mehr für den Bereich, weil man ja eben nichts hat, wofür man sich schämen sollte. Was man sagen kann, ist zum Beispiel, also das, der alte Begriff Schamlippen zum Beispiel, lässt sich sehr, sehr gut ersetzen mit Labien, also die wissenschaftliche Ausdrucksweise, oder auch Vulvalippen.
Genau. Und gerade bei dem Thema Labien auch, sie spricht da auch nochmal davon, dass 50% der Frauen, sie sagt, dass die kleinen Schamlippen über die großen hinausragen. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal wichtig, dass Leute das hören, dass ja die Vulva unterschiedlich aussieht.
Da hat sie auch Zeichnungen drin, ne?
Das genau, sie hat auch Zeichnungen von unterschiedlichen Vulven. Ich wollte nochmal auf das kleine Schamlippen über die großen hinausragen nochmal kurz eingehen, weil bei 50% der Frauen das ja ungefähr so ist. Und wir uns da auch eher in einer Begrifflichkeitswandlung befinden, dass wir nicht von kleinen und großen Schamlippen deswegen sprechen, sondern von den inneren und den äußeren Labien. Einfach weil dieses Generalisierte, die inneren Labien sind die kleineren Labien, ganz weit von entfernt sind. Das ist einfach faktisch nicht so.
Ja, voll. Genau, dann gibt es eine kleine Anatomiestunde, wo liegt was, mit Zeichnungen und Abbildungen dazu. Was ich ganz spannend finde, hast du das mitbekommen, dass jetzt vor kurzem das erste Mal die Klitoris tatsächlich kartografiert, ne? Und ich glaube, ich weiß gar nicht, mit welcher medizinischen Technik, sei es MRT, was auch immer, praktisch das erste Mal gemappt wurde und ja gar nicht so klein ist, wie viele sagen.
Ja, und das hat Lou aber auch schon drin, dass die
Exakt.
Klitoris sehr viel größer ist.
Exakt. Und auch eben ein weit verästeltes Geflecht ist und dementsprechend erklärt, warum Frauen eben auch mit Reizung an unterschiedlichen Stellen eben innen, außen zum Orgasmus kommen können sozusagen. Ne? Und das fand ich eigentlich so, aha, guck mal, also das ist jetzt nicht so, als wäre das damals nicht bekannt gewesen, dass es eben nicht nur die, hatten wir letzte Folge, was hatten wir, nicht nur die kleine Fleischknospe ist.
Ja, aber allgemein, also auf vielen wissenschaftlichen Ebenen finde ich Lou total stark, auch wenn sie hier keine Quellen oder sowas nennt. Ich war auch überrascht, dass die weibliche Ejakulation, also das Squirten, auch schon Thema war zu den 2000ern und sie da auch noch einen ganzen Absatz zu hat.
Ja.
Dann geht sie halt auch wirklich relativ schnell dann auf verschiedene Positionen für die manuelle Stimulation ein. Also sei es, also es werden wirklich Bilder gezeigt und Positionen genannt, dass sie vor ihm liegt, er auf ihr liegt, mit ganz vielen verschiedenen Positionen.
Wo er seine dann, Hände wie hinlegen kann.
Genau, wo ne? sie wirklich drauf eingeht, so hey, das ist Vor- und Nachteil von dieser Position, da kannst du die und die Technik am besten nehmen und geht dann auch auf Techniken ein, wie zum Beispiel 1, 2, 3.
Da bin ich auch gerade.
Wo sie drauf eingeht, wie halt mit Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger von oben die Vulva hinabgefahren wird, wenn man unten angekommen ist, mit dem Mittelfinger leicht in die Vagina eingedrungen wird, um dann wieder hochzufahren und dabei die Klitoris zwischen Zeigefinger und Mittelfinger wirklich mit Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 Bildern und genauer Anleitung. Und das ist für mich die Stärke dieses Buches, dass da wirklich spezifische Anleitungen ganz genau beschrieben sind. Hier kommen wir dann aber zu den komischen Namen. Wir haben nämlich zum Beispiel das Feuer entfachen und ich glaube, mein Favoritenname ist Drehen auf dem Tanzboden.
Ja.
Und als du mir gesagt hast, dass ihr Dinge ausprobiert habt, habe ich eigentlich ganz doll gehofft, dass das Drehen auf dem Tanzboden mit dabei ist. Oder noch viel besser, den Froschkönig.
Es war nicht der Froschkönig.
Das enttäuscht mich schwer, weil ich musste den Absatz 2 oder 3 Mal lesen, um zu checken, was sie meint. Und als ich es dann mit meiner Hand versucht habe, nachzuempfinden, habe ich gemerkt, das würde ich nicht länger als 20 Sekunden durchhalten.
Als gebende Part?
Als gebender Part, weil ich einen ganz schlimmen Handkrampf bekommen würde.
Ich glaube, ich auch. Ich kann ja schon mal spoilern, was ich ausprobiert habe.
Ja.
Der Bildhauer.
Der Bildhauer.
Ist so 2, 3 Seiten davor.
Ich überlege gerade, ob das mit dem C war. Das war mit dem C, ja.
Das war mit dem C.
Okay, wie war der Bildhauer? Weil ich finde, das sieht aus, als ob das gar nicht so schlecht sein könnte.
Genau, deswegen wollte ich es ausprobieren, weil ich dachte, okay, das könnte sich sogar gut anfühlen. Soll ich es jetzt sagen oder soll ich gleich dann im Gesamten meine Review von unserem Experiment geben?
Wir bleiben gespannt.
Cliffhanger. Genau. Genau, also wir haben wirklich einen Haufen sehr spezifischer Techniken, die mit den Fingern ausgeführt werden können und gehen dann über zu Oralsex. Und auch da, was ich ganz gerne mag, ist, dass sie einen sehr schützenden Gedanken Frauen gegenüber hat, finde ich. Also im ganzen Buch ist es so sehr sich durchziehend im Sinne von, hey, die Flora ist empfindlich, geh nur mit sauberen Fingern dran, guck, dass deine Fingernägel geschnitten sind. Beim Lecken geht sie ganz tief drauf ein, so hey, wenn du einen Bart hast, benutzt doch vielleicht mal eine Spülung, damit die Haare schön weich sind oder wenn
oder
du rasiert
rasier
bist.
Dich.
Genau. Und auch dieser Satz, den ich am Anfang genannt hatte, ne, die gesündesten Scheiden sind die, die keinen Sex haben sozusagen. Also dass sie schon sehr drauf eingeht, so hey, das ist ein sehr empfindsamer Bereich des menschlichen Körpers. Gehe achtsam mit der Frau um, mit der du Sex hast. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Das fand ich auch sehr gut und ich habe mir auch hier nochmal ein Beispiel rausgesucht mit den Beschreibungen, die ich von ihr an vielen Stellen sehr gut ausgeführt finde, um so ein bisschen bildlichere Vorstellung zu geben, als sie beschreibt, wie man vielleicht üben kann für den oralen Sex, was ich auch eine sehr süße Vorstellung finde, das zu üben. Mhm. Weil wir waren alle mal Teenager und haben irgendwie komische Sachen gemacht, um Dinge zu üben. Sie geht darauf ein, dass man das spezifische, wirkliche Lecken an einem Eishörnchen üben kann, mit wirklich die Eiskugel langfahren, um die Bewegung zu üben. Und welche Beschreibung ich richtig, richtig gut fand, war, für saugende und kreisende Bewegungen versuchen Sie doch mal Wackelpudding oder Joghurt ohne Löffel direkt aus dem Becher zu essen. Und ich habe noch nie besser beschrieben, wie das der gebende Part ausführen sollte. Und sie geht auch an vielen Stellen ein, dass viele Männer Angst haben beim Oralverkehr, wirklich an die Vagina ranzukommen und auch an die Klitoris ranzukommen. Und sagt auch an der Stelle, dass ein guter Oralverkehr quasi am Ende so aussieht, als ob man Glasur im Gesicht hat, dass man da sehr irgendwie involviert reingehen soll. Und da fand ich einfach nochmal gut, dass sie drauf eingeht, so, wenn ihr Oralsex gibt, dann geht auch mit dem ganzen Mund dran und nicht nur mit der Zungenspitze.
Ja, fand ich auch.
Wobei das auch natürlich wieder Präferenzsache ist, ne? Also da ist jetzt auch nicht verallgemeinert sehen. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das überhaupt nicht mögen, wenn da unten vielleicht rumgeschlabbert wird.
Voll.
Es gibt ja auch Leute, die gar nicht Oralsex überhaupt mögen.
Ja, total. Weil du jetzt gerade diesen super konkreten Übetipp genannt hast. Ich finde, da hatte ich mit meinem Mann auch eine ausgiebige Diskussion. Vielleicht greife ich da ganz kurz vor. Am Anfang des Buches zum Küssen hat sie nämlich auch einen ziemlich radikalen Tipp gegeben. Fand ich ganz lustig. Sie meinte, es gibt viele Männer, die nicht so gerne viel küssen, also so knutschen, sag ich mal, weil sie oft nicht atmen können und die Nase verstopft ist.
Habe ich laut gelacht und an meinen Ex-Partner gedacht und dachte mir so, ja, jetzt solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen.
Genau, sie gibt dann den Tipp, du kannst natürlich Nasenspray nehmen, aber in manchen Fällen ist vielleicht auch eine OP der Nase ganz gut, damit man trotzdem kann.
Ja, und ich dachte mir, ja, also es geht ja nicht nur ums Küssen, sondern das ist ja auch ein klassisches Problem, dass Männer sich einfach nicht um ihre Gesundheit kümmern oder eine höhere Hemmschwelle haben, zum Arzt zu gehen. Und ja, wenn wir euch mit Sex catchen können, dass ihr euch um eure Gesundheit kümmert, dann bitte.
Gegen Ende des Buches bringt sie auch nochmal so einen geilen Tipp. Und zwar, da kommen wir bestimmt auch nachher nochmal hin, da geht es dann tatsächlich um die Penetration. Und sie redet dann davon, wie Männer sich trainieren können, nicht vorzeitig zu kommen. Und vorzeitig definiert sie als bevor er das möchte sozusagen. Also es geht jetzt nicht um eine gewisse Länge, aber sie sagt, Männer können trainieren, nicht so schnell zu kommen und Frauen können auch ihren Beckenboden trainieren.
Beide können ihren Beckenboden trainieren.
Ja. Und auch da gibt sie sehr konkrete Tipps. Bei Frauen sagt sie, dass sie beim Pinkeln in der Mitte des Pinkelprozesses versuchen sollen einzuhalten. Ne? Also so, da spannt man dann seine Beckenbodenmuskeln an und so kann man das trainieren. Und Männern empfiehlt sie Penis-Push-Ups und sagt, leg doch mal einen Waschlappen auf deinen Penis und versuch den hochzuheben.
Ich glaube, das habe ich überlesen.
Also sie gibt schon sehr lustig konkrete Tipps und da ist dann, weil ich das so lustig fand, habe ich es dann natürlich direkt meinem Mann erzählt, Und dann haben wir eine sehr, sehr lange Diskussion über Beckenbodenmuskulatur und Schließmuskel gehabt und haben dann verglichen, und ich wollte dich mal fragen, ob das bei dir auch so ist. Ich glaube auch, dass das bei den meisten Menschen so ist. Meine Beckenbodenmuskulatur ist auch komplett mit meinem Schließmuskel im Anus praktisch verbunden. Das heißt, wenn ich meine Beckenbodenmuskulatur innen anspanne, ne, also diese Kegelübungen, zieht sich auch mein Arschloch zusammen. Und bei meinem Mann ist es genauso.
Und also ich habe mich noch nicht vor den Spiegel gestellt, um zu gucken, was da mit meinem...
Nee, spüren.
Also ich sitze hier gerade und mache Beckenbodentraining.
Wir hatten das übrigens auch so, wir saßen auf dem Sofa.
Ich würde behaupten, dass ich das auch kann, ohne dass mein Arschloch zusammengezogen wird.
Ah ja, guck mal.
Indem ich halt nicht komplett, sondern nur so...
Ah ja, guck mal. Und ich habe gemerkt, in die eine Richtung, also wenn
aber
ich...
Aber wenn ich so ganz mache, dann würde ich auch nicht zur Toilette gehen können.
Ja. So. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, dass wir dann da auf dem Sofa saßen und dann auch darüber diskutiert haben, wenn du die eine Seite anspannst, wie stark geht die andere mit? Aber wenn du versuchst, die andere anzuspannen, wie geht die eine mit? Also ich merke zum Beispiel, wenn ich meine Beckenbodenmuskulatur anspanne, dann passiert das mit meinem Schließmuskel eigentlich ziemlich automatisch. Aber ich kann den Schließmuskel anspannen, ohne mit weniger starken Response von der Beckenbodenmuskulatur.
Ich würde sagen, sowohl als auch bei mir, aber...
Ich liebe den Gedanken, dass wir jetzt hier beide sitzen und anspannen.
Also, meine Theorie, warum ich beides kann, ist, ich habe einen komischen TikTok-Algorithmus und ab und zu kommt Beckenbodentraining.
Bei mir auch!
Und dann mache ich das halt einfach mal für so eine Minute.
Ja. Ja, auf jeden Fall wollte ich von dieser Diskussion erzählen, weil wir da auf dem Sofa saßen und unsere Schließmuskel angespannt haben.
Ich hoffe, dass ihr beim Zuhören auch ein bisschen Beckenbodentraining gerade mitgemacht habt.
Ja, genau. Viel Spaß.
Nachdem dann hier auch Positionen für den Oralverkehr nochmal erklärt werden, kommen wir dann in Richtung... Wir haben noch raffinierte Zungenschläge noch.
Ja, nee, ich habe auch noch eine Position, die ich mit dir besprechen wollte.
Oh, meinst du den abwärts gerichteten Hund, wo ich hingeschrieben habe, den hingerichteten Hund?
Nein, aber möchtest du ihn kurz beschreiben?
Ja, also stellt euch vor, die Frau macht eine Kerze, also so diese Übung, wo man sich hinlegt und dann Schultern auf dem Boden, restlicher Körper in der Höhe, dann steht der Mann vor der Frau, so dass quasi der Po auf der Brust des Mannes abgelegt werden kann. Der Mann umfasst die Taille, um das nochmal zu stützen, weil ja sich der komplette Körper außer Kopf und Schultern der Frau in der Luft befinden und kann dann von dort mit dem Kopf Zugang zur Vagina bekommen und die Frau kann sich noch mit den Beinen auf den Schultern abstützen. Und
ich frage mich, wie viele Leute jetzt von dieser Beschreibung genau wissen, was passiert. Weil das fand ich bei allen Sachen, die sie Zeichnungen hatte, habe ich dann verstanden, was sie wollte. Aber wenn sie das einfach nur beschrieben hat,
Ich war auch verloren.
Vielleicht sollten wir das
dankbar
in den Folgenankündigungspost mit aufnehmen, ein Foto von der Zeichnung.
Ja.
Also guck mal bei Instagram vorbei.
Ja. Weil, also, ich glaube, besser hätte ich es auch nicht beschreiben können.
Nee, das war auch gut, aber ich fand es generell im Buch schwierig, wenn sie keine Zeichnung dabei hatte.
Ja, wie der Froschkönig.
Ja, genau. So, und das ist ein bisschen, kennst du diese Smut-Bücher, wo eine Sexszene beschrieben wird und das Ganze ist dann so, die eine Hand war da, die andere da, das Bein da und dann taucht irgendwo eine dritte Hand auf.
Und man dann das Buch kurz beiseite legt, um aufzustehen und sich das räumlich vorzustellen. Genau. Und denkt so, nee, also, da steige ich jetzt nicht hinter.
Genau. Nee, aber tatsächlich habe ich eine ähnliche Stellung spannend gefunden, und zwar das Gewölbe, wo die Frau halt einfach umgekehrt auf dem Oberkörper des Mannes hängt und das ganze Blut in den Kopf schießt sozusagen. Also sie, ja.
Also ich wäre halt voll gerne bei dem Gespräch dabei, wo einer der beiden Parteien das vorschlägt. Weil das passiert ja nicht auf natürliche Art und Weise, dass plötzlich die Frau kopfüber hängt.
Ja. Von beiden Positionen werdet ihr Bilder bei Instagram finden. Schaut mal vorbei und hey, vielleicht wollt ihr es ja ausprobieren. So ein Instagram-Post oder das Lesen eines solchen Buches könnte ja eben den Anstoß geben zu sagen, hey, lass uns das doch mal ausprobieren.
Und dann erwarten wir eine Dokumentation. Also ja. Kein Video oder so, sondern dass ihr
schreibt uns
Bescheid sagt, ob Review. Ihr euch verletzt habt. Wir haben raffinierte Zungenschläge, da würde ich nur gerne einmal wieder über die Namen der Zungenschläge gehen wollen. Und zwar haben wir der Aufzug, das ABC.
Der Staubsauger, die Diamantenspitze.
Eiswürfel und?
Der Picasso.
Denkt euch einfach aus, was es sein könnte. Ich glaube, dass ihr dann wahrscheinlich sogar relativ nah dran kommt.
Weißt du, was, glaube ich, auch ein nettes Sexspielchen wäre für PartnerInnen? Eigene Positionen erfinden und benennen.
Oh, nee, ich hatte gerade was anderes im Kopf. Ich war ganz aufgeregt, dass wir dasselbe denken. Aber nein. Ja, finde ich auch. Mhm. Ich habe gerade eher daran gedacht, dass man beim Oralsex vielleicht, also es gab ja früher in der Schule und so hat man ja so ein Spiel gespielt, wo man sich mit der Hand auf den Rücken geschrieben hat, so Buchstaben, und dann musste man erraten, welches Wort einem auf den Rücken geschrieben wurde. Und das beim Oralsex fände ich cool, wenn mit der Zunge quasi dann so ein Wort gemacht wird und dann muss die bekommende Person raten, welches Wort auf der,
das finde ich geil,
auf der Vagina geschrieben wurde.
Auch hier, wenn ihr es ausprobiert, Review bitte.
Ja, ich habe keinen Partner oder so gerade, deswegen ihr müsst es für mich austesten. Dann haben wir die Werkzeugkiste, wo sie auf verschiedene
Spielzeuge eingeht.
Einfach eingeht. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht näher drauf eingehen.
Ja, ich denke auch. Aber sie empfiehlt Spielzeuge und sagt auch nochmal, das ist keine Konkurrenz zum Mann, sondern eine Ergänzung des Sexlebens. Und sagt dann eben ganz süß, dass man im Katalog ja auch shoppen kann.
Ja.
Wo ich dachte, oh, süß. Heute einfach so ins Internet. Naja. Und dann geht's zu Orgasmen und zum penetrativen Sex.
Hier sehr gut, dass sie auch die Meinung verteidigt, weil ich gerade sagen, die Meinung vertritt, dass Orgasmen nicht das A und O sind. Und zwar, ich habe einen Merksatz für euch, denn auch wenn beim Orgasmus das Wort Muss mit drin ist, ist ein Orgasmus kein Muss.
Cute! Das finde ich gut. Ja. Ist das dein Merksatz oder war der von ihr?
Nö, ich habe nur gelesen, Orgasmus, da ist irgendwie das Wort Muss drin.
Ach so, das aber ist deine Erfindung?
Das ist meine Erfindung, gibt es bestimmt schon. Also
nee, wir belassen das jetzt.
Okay.
Von Chiara.
Ja, das, ich bin, ja. Ich habe Gedanken, die noch nie jemand vorher gedacht hat. Ich bin was ganz Besonderes, Leute. Also bei Orgasmus fand ich sehr wichtig, dass sie nochmal auf die verschiedenen, also darauf eingegangen ist, dass es verschiedene Arten gibt, wie man einen Orgasmus erreichen kann. Gerade wenn wir jetzt drüber sprechen, dass es so ein basales Buch ist, dass es halt nicht unbedingt die Penetration ist oder sogar in den seltensten Fällen die Penetration ist, die den Orgasmus auslöst. Dass sehr häufig ein Klitoris-Orgasmus ist, dass der G-Punkt-Orgasmus etwas ist. Wir haben noch den vaginalen, den koitalen, den Muttermund-Orgasmus und auch den Harnröhren-Orgasmus und den Brustorgasmus, wie auch die Stimulation des gesamten weiblichen Körpers, wo sie bei allen wieder spezifisch auch darauf eingeht, wie man zu diesem Orgasmus kommen könnte.
Da vielleicht nochmal ganz kurz eine Nachfrage von mir. Ich weiß nicht, ob du am neuesten Stand der Forschung bist. Ist es nicht so, dass ein Orgasmus halt ein Orgasmus ist und dass du natürlich dann eben die verschiedenen Stellen, wo sich das Klitorisgewebe eben befindet, dass du es eben an verschiedenen Stellen reizen kannst, aber dass es generell ein Orgasmus ist? Oder sind das wirklich unterschiedliche Arten von Orgasmus?
Nein, diese Unterscheidung mit klitoral und vaginal und so weiter. Ich glaube nicht, dass es unterschiedliche Arten von Orgasmen sind, sondern dass es unterschiedliche Wege zu einem Orgasmus sind.
Was ich spannend fand, also irgendwann geht sie dann natürlich auch auf Sex ein, also penetrativen Sex. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass sie sagte, Paare nehmen beim Liebesspiel normalerweise 2 bis 3 verschiedene Stellungen ein, bevor sie zum Orgasmus kommen. Würde ich auch total gerne wissen, wie es bei euch da draußen so ist, ob ihr gerne oft wechselt und dann eher zu den Leuten gehört, die, keine Ahnung, 6, 7 Stellungen pro Session machen. Oder ob ihr am liebsten in einer bleibt. Oder ob ihr eben in diese Range, die sie nennt, reinfallt. Ja. Fand ich total spannend, einfach so diese Zahl einfach mal zu kriegen, sozusagen.
Voll. Und auch in dem Kapitel, wo es um Sex geht und sie dann natürlich auch wieder auf unterschiedliche Stellungen eingeht, fand ich total spannend. Sie hat ein Gespräch mit einem Freund mit reingenommen, wo er drauf einging, wie anstrengend es ist für Männer, Sex zu haben, und sie das so ein bisschen belächelt hat und sie das dann nachgespielt haben, aber mit vertauschten Rollen, dass er sich als Frau quasi hingelegt hat und ihr Anweisungen gegeben hat. Und da würde ich gerne einmal vorlesen. Mach weiter mit den Stoßbewegungen, halte die Erektion aufrecht, pass auf, dass du mich nicht erdrückst und dann schau mir in die Augen und sag mir, dass du mich liebst. Und genauso wie sie beschreibt, dass sie sich das Lachen kaum verkneifen konnte, saß ich da auch und musste auch sehr drüber schmunzeln. Weil natürlich in einer Welt, wo der Mann die ganze Arbeit beim Sex machen muss, das natürlich sehr anstrengend ist. Und deswegen ich das aber auch schön finde, dass die nochmal auf unterschiedliche Stellungen wirklich eingeht, dass man sich die Arbeit teilen kann.
Es werden verschiedene Stellungen ausdiskutiert und erklärt und auch gezeichnet. Was ich auch lustig finde, sie sagt, es gibt im Grunde so 6 Stellungen, ne? Also einmal die eine Person oben, einmal die andere Person oben, nebeneinander, hintereinander im Stehen so in die Richtung und alles andere ist eine Variation davon. Ich fand witzig, dass sie auch sagte, als ich einem Freund einmal sagte, es gäbe nur 6 Stellungen beim Geschlechtsverkehr, antwortet er, nein, das stimmt nicht. Es gibt nur eine, man ist drin. Und ich glaube, was sie damit aussagen möchte und wo ich auch zustimme, ist, klar, kann spannend sein, Positionen auszuprobieren, aber letzten Endes ist alles halt irgendwie eine Variation von, man ist sich nahe und man steckt halt ineinander. Und da kann man einfach rumprobieren, was für einen sich angenehm anfühlt. Jeder Körper ist ja auch anders und hat unterschiedliche Bedürfnisse, wo eben zum Beispiel aus Präferenz oder auch medizinischen Gründen irgendwo kein Druck drauf sein soll oder was auch immer, dass man da halt einfach rumprobieren kann und Dinge für sich so abwandeln kann, dass sie sich gut anfühlen, ne?
Hast du Lust, uns jetzt an deinem Experiment teilhaben zu lassen?
Also, was ich ausprobiert habe, ist einmal eben das Saugen an der Zunge und an der Lippe. Dann haben wir uns entschieden, den Bildhauer auszuprobieren, also diese eine Fingertechnik. Und beim Sex haben wir uns auf eine Nebeneinanderstellung geeinigt. Mhm. Und zwar die erste, die abgebildet ist. Nebeneinander Position A. Weil wenn wir nebeneinander Sex haben, dann ist das halt meistens so eine Löffelchenstellung.
Wahrscheinlich eher Position C, ne? Sonst?
Ja, genau. Ja. Genau, Position C. Und ich habe Position A gesehen und dachte mir so, irgendwie sind die Beine so sehr ineinander verwurschtelt.
Ich habe das Gefühl, dass man eine gewisse Torso-Größe als Mann braucht, damit die Position gut funktionieren kann.
Glaube ich auch. Hat bei uns tatsächlich geklappt.
Schön.
Und generell war es wirklich sehr lustig. Wir saßen auf dem Sofa und dann hatten wir halt irgendwie beide Bock und dann war ich so, sollen wir jetzt alles ausprobieren? Und dann wurde das so eine Session, die mit sehr viel Lachen und sehr viel Reden stattfand. Also jetzt gar nicht so dieses, man kennt ja auch diese sexy Stimmung, wo man nicht viel redet, sondern das macht, was man so, ne, auch gerade wenn man ein eingespieltes Paar ist sozusagen, ich muss nicht immer fragen, wie er angefasst werden möchte. Ich weiß das inzwischen halt so, ne? Und das war halt wirklich wieder wie so als Teenager, so dieses, nee, warte mal, du musst dein Bein dahin tun. Ah, nee, warte, ich guck noch mal nach.
Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir vor, wie ihr das Buch aufgeschlagen neben euch habt und da immer wieder so drauf guckt, wie bei, und dann stelle ich mir jetzt aber auch so ein bisschen vor, als ob ihr Twister spielen würdet.
So kam es mir auch vor. Und ich muss sagen, dadurch war es halt schon eher ein lustiges Ausprobieren als ein sexy Sex haben sozusagen. Aber das hatte auch total was für sich, ne, weil es wie so ein Abenteuernachmittag war. Und wir lagen dann im Bett und haben halt ein bisschen geknutscht und habe ich gesagt, so, und jetzt probieren wir das aus. Und er so, okay, also soll ich einfach an deiner Zunge saugen? Und ich so, ja. Und dann habe ich ihm so die Zunge so ein bisschen reingesteckt. Hat er dran gesaugt.
Wie fandest du's?
Also an der Lippe fand ich es ganz angenehm, an der Unterlippe. Mhm. An der Zunge fand ich es nicht geil. Mhm. Es hat sich halt irgendwie weird angefühlt, wenn die Zunge so eingesaugt wird.
Ja.
Und wir haben dann auch immer wieder unterbrochen und so Review-Gespräch gehabt. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es an der Lippe ganz cool sein könnte, aber eben nicht, wenn es dieses geforste, wir probieren das jetzt ist und auch nicht extra den Kopf so bewegen, dass man an die Lippe kommt, sondern wenn sie zufällig mal zwischen seinen Lippen ist, kann er das mal machen.
Ja.
Also ein halber Approval-Stempel, würde ich sagen. Und dann ist uns was sehr Lustiges passiert, weil ich hatte ihm natürlich vorher schon gesagt, welche Sachen wir ausprobieren. Ja. Ne? Also er war schon bereit. Ich habe es nicht den Bildhauer genannt, sondern ihm eben das Bild gezeigt und die Hand macht ja so ein C.
Ja.
Und dann waren wir eben am Knutschen und dann habe ich ihm gesagt, sollen wir das C-Ding ausprobieren? Und er stockte und er so, wie? Und ich so, ja, das C-Ding.
Wo hat er Füße gedacht?
Und er so, wie, also mein C in dir?
Oh mein Gott, bitte. Oh, das ist bestimmt ein Ding.
Ja, ja. Ja, ich hatte auch schon mal jemanden im Interview, die das ausprobiert hat mit einem dicken Zeh. Also kann man ja machen, das habe ich aber nicht gemeint. Und ich fand das aber so süß. Also ich glaube, er wäre bereit gewesen, das auszuprobieren.
Oh, Maus.
War aber hart verwirrt. Und bis ich mich wieder eingekriegt habe, musste er dann abwarten. Und dann war es aber auch wirklich so ein im Bett aufrichten und gucken. Und also warte, also mit, und beim C-Ding ist es so, du dringst mit dem Daumen ein. Also im Grunde, ich lag und er kniete
vor
mir. C
wie der Buchstabe C.
Ja, genau, wie der Buchstabe C. Du machst mit der gesamten Hand ein C. Und dann hast du ja den Daumen unten und die Rest der Hand oben. Und der Daumen wird eingeführt, sodass der Rest der Hand in so einer leichten Kippbewegung über den ganzen Venushügel und über und die Klitoris,
Klitoris und so geht, ja.
Wandern kann. Und ich weiß nicht, ob es dem geschuldet ist, dass wir eben halt auch eher in so einer lustigen Stimmung waren. Ne? Es hat sich ganz gut angefühlt, aber hätte mich nicht zum Orgasmus bringen können. Und zwar eher was Interessantes, muss ich sagen.
Interessant immer gut.
Ja.
Immer gut, Essen schmeckt interessant, die Sextechnik war interessant.
Es war eine interessante Sextechnik. Ich glaube, was ganz cool ist, ist, dass du eben so ein bisschen breitflächigeren Druck auf den gesamten Vulva-Bereich ausüben kannst und dass sich das im richtigen Moment auch ganz gut anfühlen kann.
Mhm.
Ja, haben wir dann aber recht schnell abgebrochen, weil ich dann so, ja okay, habe ich jetzt rausgefunden, danke, jetzt die Stellung.
Ja.
Und dann war das halt auch so ein Übereinanderklettern und Bein irgendwie dahin schieben und dann so. Und dann haben wir das auch gemacht und war okay. Also wir haben beide festgestellt, dass die Art zu stoßen, wie wir es mögen sozusagen, da jetzt nicht so gut geklappt hat. Weil
ich habe mir so viel mehr erhofft von der Stellung.
Nee, es tut mir leid. Die war okay. Und hat für mich auch nicht so einen Benefit zu normalem Löffelchen-Sex gebracht.
Okay.
Und nachdem ich das dann kurz ausprobiert hatte, war ich auch so, okay, jetzt können wir gerne wieder unseren normalen, üblichen Sex haben. Und wir sind dann rausgekommen aus dieser Hahaha-Experimentierstimmung und dann einfach normalen Sex. Ohne.
Schade.
Aber ich war eben sehr dankbar, dass er meine wissenschaftliche Neugier mit mir befriedigt hat.
Ja.
Und danach auch mich. Sorry. Ja, und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so ein Buch mit Techniken lest, es kann schon sehr spaßig sein, sowas dann halt einfach wirklich als Experiment auszuprobieren und vielleicht entdeckt man was Neues. Für uns war jetzt, glaube ich, nichts dabei, was in den Daily-Stapel mit reinkommt.
Und da waren jetzt auch nicht so krass experimentelle Sachen drin, dass man sich denkt, so, oh, das hat man vielleicht, ist man vielleicht nicht selber schon mal auf die Idee gekommen, das zu machen.
Ja.
Ich würde gerne noch meine Acne-Tipps von
Lou
teilen. Also meine Acne-Tipps sind die Tipps, die ich gelesen habe und dachte, ja, klar. Es fängt an damit, Frauen wollen keinen Mann, der im Bett eine tolle Vorstellung gibt, aber nicht auf sie achtet. Das würde ich sogar sagen, okay, fair, gehe ich noch mit. Aber jetzt kommt's. Frauen mögen es, wenn man ihnen zuhört. Manieren und nett sein hilft. Wenn sie Blumen mag, kauf ihr Blumen. Wenn du Fotos neben deinem Bett hast, am besten keine mit deiner Ex-Freundin drauf.
Stimmt.
Duschen und Baden hilft bei der Körperhygiene.
Mhm.
Man sollte vielleicht nicht in Körperöffnungen wie Ohren oder Vagina pusten, weil es nicht nur komisch, sondern kann auch schmerzhaft und gefährlich sein. Vorzeitige Ejakulation heißt, der Mann ejakuliert, bevor er es vorhatte.
Ja, also ich glaube, das ist das Level an Basic, was wir meinten, ne?
Ja, und ein weiterer Favorit von Geheimtipps von Lou's Archiv habe ich mir auch noch aufgespart.
Oh ja, her damit.
Frauen sind wie Golfplätze. Selbst wenn sie schon 100 Mal auf einem Platz gespielt haben, ist es unwahrscheinlich, dass der Ball 2-mal an derselben Stelle auf dem Grün landet. Außerdem müssen sie ihr Putt dem Zustand des Grüns anpassen. Manchmal ist es trockener, manchmal nasser. Doch das Wichtigste beim Golf ist, Klammer auf, genau wie beim Sex, Klammer zu, die Finesse. Es wird auf keinen Fall wie Hockey gespielt, nach dem Motto, er schießt und macht Punkte.
Das fand ich aber in dem Buch so oder so wieder richtig geil, dass Sex auch mit Finanzen anlegen, Job und Frauen viel mit Golf gefühlt verglichen wurden, oder?
Ja, damit würde ich in meine Review starten.
Ja.
Ich fände es ganz doll schön, wenn wir aufhören würden, Frauen mit Objekten zu vergleichen oder auch mit Tieren zu vergleichen, sondern Frauen vielleicht einfach als Menschen wahrzunehmen. Und ich bin mir sicher, dass es nicht in Lou's Sinne war, uns damit zu objektifizieren oder zu degradieren, dass es einfach noch sehr normal war, im Sprech durch solche Vergleiche Dinge zu beschreiben. Ich fand es schade, dass sie nach dem penetrativen Sex aufgehört hat. Sie geht nochmal kurz auf Analsex ein, aber mir fehlt wieder das Thema Aftercare. Mhm. Und ich finde, dass der Leser gesiezt wird, eine sehr spannende Übersetzungsentscheidung. Mhm. Mhm. Ich würde das Buch nicht empfehlen. Ah. Ich würde das Buch empfehlen, wenn ihr das so als lustige Lektüre lesen wollt, um das so ein bisschen zu vergleichen. Aber ich bin mir sicher, dass es ganz viel Lektüre gibt, wo auch auf Technik und so eingegangen wird, aber auf eine Art und Weise, die sich für mich nicht fast schon paternalistisch den Männern gegenüber anfühlt. Ich finde, sie hat keinen guten Mittelweg gefunden, mit Männern auf einer Augenhöhe zu sprechen. Es hat sich für mich immer angefühlt, als ob eine Mutter zu einem Sohn spricht.
Ja, stimmt. Und bitte, meine Herren, machen Sie das und das nicht. Na so.
Und das war mir auf jeden Fall unangenehm. mir war das zu basal, im Sinne von, also euren Schwanz sauber halten, das solltet ihr doch mindestens können, auch für euch selber. Ich empfehle es nicht weiter. Ich hoffe, dass wir in der Zeit, die wir den Podcast haben, nochmal ein Buch lesen, wo es auch um Techniken geht, wo auf Augenhöhe miteinander kommuniziert wird.
Okay.
Was ist deine Meinung?
Ich würde es bedingt empfehlen, glaube ich. Mhm. Ich finde alle deine Kritikpunkte sehr valide. Ich würde gerne noch zwei hinzufügen, wo du mir bestimmt auch zustimmst. Erstens, der wichtigste Punkt an guter Sexualität miteinander in meinen Augen ist halt komplett aus dem Buch rausgenommen, und zwar Kommunikation. Wie kommunizieren wir zusammen darüber, was wir wollen?
Ja, gehe ich mit.
Das wäre in meinen Augen das wichtigste Kapitel gewesen und das fehlt nun mal. Und auch da gibt es Technikanweisungen, ne? Also wie führt man ein Gespräch, wie könnte man nachfragen und so weiter und so fort. Also das hätte auch reingepasst, finde ich. Und der zweite Punkt ist, auch wenn sie das im Buch immer mal wieder erwähnt, auch das hat mir extrem gefehlt, dass und nicht nur guter Sex haben, sondern ein guter Liebhaber sein, sehr viel Einstellungssache ist. Also wie wohl fühle ich mich mit mir und meinem Körper? Wie offen bin ich meiner Partnerperson gegenüber? Wie kann ich das verbessern, mein Körpergefühl und auch mein Feingefühl für die andere Person? Das fehlt halt für mich auch zu großen Teilen. Ne? Das ist immer nur nebenbei erwähnt.
Stimmt.
Und das wären, glaube ich, zwei sehr wichtige Kapitel gewesen, um ein erfülltes Sexleben gemeinsam zu haben und auch um jetzt beim Titel zu bleiben, ein guter Liebhaber zu sein.
Perfekter Liebhaber.
Ein perfekter Liebhaber. Und mein perfekter Liebhaber kann mit mir darüber sprechen, was ich möchte und was er möchte. Nichtsdestotrotz würde ich das Buch mit dem großen Vorsichtstempel, hey, du musst abstrahieren können, um die Tipps anwenden zu können, eben nicht alles über einen Kamm scheren und nicht alles so nehmen, wie es da steht, würde ich es empfehlen für Leute, die wirklich ganz frisch anfangen und zum Beispiel noch die, ich hatte mal ein Interview mit jemandem, der mir gesagt hat, er wusste nicht, wo das Loch ist bei seinem ersten Mal, und ich könnte mir vorstellen, wenn der das gelesen hätte, hätte ihm das vielleicht geholfen, einmal so ein bisschen die Anatomie zu verstehen und zu wissen, welche Dinge er denn ausprobieren könnte. Genau, also es ist so basal, dass ich es Sexanfängern mit diesem großen Vorsichtsstempel, glaube ich, trotzdem empfehlen würde.
Unsere Meinungen gehen das erste Mal wirklich richtig auseinander.
Richtig auseinander, ne? Nichtsdestotrotz, das ist jetzt aber auch das einzige Buch, was ich gelesen habe, was so spezifische Techniken drin hat. Und wenn wir ein besseres finden, was unsere Kritikpunkte praktisch enthält und trotzdem so spezifisch und so technisch ist, würde ich diese Empfehlung zurückziehen.
Das nehme ich mir jetzt als Lebensaufgabe, weil ich nämlich gerade die Zielgruppe, die du gerade erwähnt hast, Leute, die das erste Mal haben, überhaupt nicht in diesem Buch sehe. Mhm. Also das ist, also ich finde, dafür ist dieses Buch nicht geschrieben. Das ist nicht die Zielgruppe für dieses Buch. Ich sehe erwachsene Männer als Zielgruppe für dieses Buch. Ich möchte nicht, dass junge Männer dieses Buch lesen. Dafür sind da zu viele veraltete Sachen dran.
Ja, verstehe ich, was du meinst.
Und gerade wenn du so jung bist, dass du das vielleicht liest vor deinem ersten Mal, und damit will ich den jungen Leuten gar nichts absprechen, im Sinne von, dass die nicht abstrahieren können, aber umso älter man ist, desto mehr Vergleichswerte hat man, umso leichter fällt es, genau, umso leichter fällt es, die Sachen in den Kontext setzen zu können. Und da hast du dann vielleicht einfach noch nicht genügend, wenn das dann eine erste Auseinandersetzung ist, mit wie Sex ablaufen soll, dann hast du noch keinen Vergleichswert, um zu wissen, okay, das kann ich jetzt so nicht sehen, das kann ich jetzt so nicht sehen, das muss ich eher so sehen. Und deswegen sehe ich das nicht als eine gute Lektüre dafür.
Ich sehe, was du meinst. Ich denke mir nur, mir hat es, glaube ich, schon, also so spezifische Techniken und wo kann man eine Hand hintun und wie fest kann man anfassen und so weiter und so fort. Das wäre schon was gewesen, was ich gut gefunden hätte.
Auf jeden Fall.
Wenn wir ein Buch finden.
Da gehe ich mit und ich bin mir aber so sicher, dass es dann ein Buch geben wird, das eher für jüngere Leute geschrieben ist, wo dann auch auf Sachen eingegangen wird, wie, hey, das Wichtigste ist, dass du auch irgendwie mit dir im Reinen bist und so.
Nee, aber das hätte mir nämlich genau nicht gereicht.
Nein, das meine ich nicht. Da sind die Techniken auch drin.
Okay.
Aber
eben
mit einem anderen Kontext,
ja,
noch drumherum.
Ich bin sehr gespannt, was wir da finden.
Ja, wenn ihr da vielleicht habt ihr ja sogar schon eine Idee, wenn ihr euch jetzt anhört, wie wir darüber sprechen, vielleicht ist euch direkt ein Buch eingefallen, wo ihr denkt so, das beinhaltet genau das, wonach Nina sucht und das beinhaltet genau auch das, wonach Chiara sucht, dann schickt uns das doch voll gerne rüber, dann nehmen wir das auf jeden Fall, ziehen wir das vor und nehmen das in einen der nächsten Folgen mal mit rein. Leute, wir haben gerade mal aufs Tacho geschaut.
Bisschen lang geworden. Wir haben uns entschieden, dass wir das Ganze jetzt kurz und knackig halten.
Und das, was wir heute besprechen wollten nach der Folge, ins nächste Mal schieben.
Genau.
Wir haben auch so viele Fragen jetzt gestellt in der Folge. Vielleicht belassen wir es dabei.
Schaut bei Instagram vorbei und schickt uns eure verschiedenen Reviews und Songempfehlungen und Buchempfehlungen.
Und erotische Essen.
Oh Gott, ja, das auch noch.
Sagt uns Bescheid, wenn ihr Positionen ausprobiert habt und ob ihr eine Buchempfehlung habt, wo wir auf alle Sachen eingehen, die wir uns gewünscht haben. Nein, ich habe falsches Deutsch verwendet. Buchempfehlungen, wo das Buch auf alle Sachen eingeht, die wir uns gewünscht haben. Sonst müssen wir selber schreiben.
Ja.
Wenn ihr ein Verlag seid und ein bisschen Geld übrig.
Nehmen wir gerne, ist kein Problem.
Wir sind keine AutorInnen, aber hey.
Ich bin ganz sicher, dass wir das ganz toll machen würden.
Wenn ihr ein Verlag seid, wir lesen Bücher, schreiben wir selbst. Mein Gott.
So. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ihr habt eine Buchempfehlung an uns, eine Story, die ihr unbedingt mit uns teilen wollt oder eine Frage, die wir für euch klären sollen, dann schreibt uns doch einfach.
Bei Instagram unter @hinterdenlaken oder als E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com.